DW Menschen und Märkte.
Am Mikrofon Klaus Ulrich. Wir haben heute einen Gast. Im Studio begrüße ich Erik Weig. Er ist Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet in Bochum. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Ende nächster Woche ist endgültig Schluss, dann schließt die letzte Steinkohlezeche im Ruhrgebiet. Wir reden deshalb über die Zukunft. Unser Thema ist der Wandel im Revier am Beispiel vom mittleren Ruhrgebiet und von Bochum. Die ehemalige Arbeiterstadt will Standort für Technologie, Dienstleistungen und Hochschulen sein. Herr Weig, das Ruhrgebiet ist mit mehr als 5 Millionen Einwohnern der größte Ballungsraum Deutschlands und der fünftgrößte in Europa. Mehr als 150.000 Unternehmen, darunter drei DAX-Konzerne, dazu fast zwei Dutzend Hochschulen und Sie mit Ihrer Industrie- und Handelskammer mittendrin. Was ist das für ein Gefühl?
Das ist tatsächlich ein tolles Gefühl, weil wir das Gefühl haben, im Zentrum Europas zu sitzen und gerade ganz viel Zukunft zu erleben.
Sie sind ja selbst kein Kind des Ruhrpotts, sondern kommen ursprünglich aus Stuttgart. Was hat Sie ins Revier verschlagen oder vielleicht sogar getrieben?
Ja, wahrscheinlich war es gelockt. Also angefangen hat es, als ich das Schwabenland verlassen habe, hier in Bonn. Dann war ich ein paar Jahre in Köln und dann über das Bergische Land ging es irgendwann ins Ruhrgebiet. Ich glaube, zu den offenherzigsten und geradeaus Menschen, die ich kenne.
Nur ist das Ruhrgebiet ja eine Herausforderung als die große, erschlossene Metropolenregion im Herzen Europas. Da geht es ja seit Jahrzehnten weg von Kohle und Stahl hin zu neuen Branchen und Wirtschaftszweigen. Wie geht Ihr Haus mit dieser Herausforderung um?
Ich glaube, dass das überbewertet wird. Also in Bochum gibt es schon lange keine aktive Zeche mehr. Also der Bergbau ist da schon lange weg und wir kennen schon seit Jahren nur noch den Blick nach vorne.
Was ist denn Ihre ureigene Aufgabe? Sie überwachen die Berufsausbildung oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, man sagt immer, es gibt so einen gewissen Markenkern bei den Industrie- und Handelskammern. Wir sind für ungefähr 3/4 aller Ausbildungsberufe zuständig, hauptsächlich im kaufmännischen, im industriellen Bereich. Alles, was nicht die Handwerkskammer oder die anderen Kammern machen, die Ärztekammer, die Notarkammer, die Anwaltskammer, Sie wissen schon, alles andere, 3/4 der Berufe machen wir, die Industrie- und Handelskammern. Wir sind für die Ausbildung zuständig und insbesondere für die Abschlussprüfung natürlich.
Nun habe ich gelesen, als Sie angefangen haben, dort vor circa 3 Jahren, haben Sie erstmal mit Reformen bei sich selbst in Ihrem eigenen Haus angefangen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben uns was Spannendes erlaubt. Wir haben uns erlaubt, uns selbst in Frage zu stellen. Ich glaube, dass das heute jeder tun muss, jede Organisation, aber auch jede staatliche Institution. Die Zeit ist vorbei, wo die Menschen uns akzeptieren, nur weil wir da sind.
Also, Sie haben Ihr Haus reformiert, indem Sie Hierarchien abgeschafft haben. Das stelle ich mir doch gar nicht so einfach vor. Vor allen Dingen die Menschen, die am oberen Ende dieser Hierarchie sitzen, kann ich mir vorstellen, werden nicht so begeistert sein, wenn sie hören, dass eben genau diese Hierarchie abgeschafft werden soll.
Ja, jetzt sind wir irgendwie mitten im Thema Wandel und in der Veränderungsbereitschaft der Menschen im Ruhrgebiet. Als ich da ankam und gesagt habe, wir stellen uns jetzt mal selbst in Frage und überlegen uns, was die optimalste Organisationsform wäre, um maximalen Mehrwert für unsere Mitgliedsunternehmen zu erzielen, waren alle bereit, daran mitzuarbeiten. Und auch die, die wussten, dass sie ihre Funktion, ihre Klappen auf der Schulter verlieren werden, haben mitgearbeitet und sind bis heute dabei.
Wie lange hat der Prozess denn gedauert?
Ja, das werde ich ganz oft gefragt oder noch besser werde ich gefragt, wann ist es denn zu Ende, dieser Umwälzungsprozess? Der ist nie zu Ende, weil die ganze Welt sich ständig weiterdreht und alles sich ständig verändert und zwar immer schneller. Und das gilt eben auch für so eine Institution wie die Industrie- und Handelskammer. Er hat begonnen, dieser Prozess, vor 3 Jahren und er ist mittendrin. Wir sind voll dabei, aber was wir geschafft haben, wir arbeiten jetzt schon seit 1,5 Jahren praktisch ohne Hierarchien. Es gibt noch eine einzige hierarchische Ebene in unserer Kammer. Und wir arbeiten vor allem bei allem, was wir tun, immer interdisziplinär.
Das heißt aber, Sie haben unterschiedliche Bereiche nach wie vor.
Es gibt, um genau zu sein, 5 Kompetenzfeldmanager. Ich bin einer davon. Die Aufgabe der 5 Kompetenzfeldmanager ist es ausdrücklich nicht mehr, so wie früher, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuweisen und zu kontrollieren. Das machen die nicht mehr. sondern was wir nur noch machen, wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die das wollen. Das ist es.
Nun bewegen Sie sich ja auf historischem Gelände im wahrsten Sinne des Wortes. Spüren Sie das in Ihrer täglichen Arbeit, dass das mal so das Herz und der Kern Europas, Energieversorgung und Innovationsschmiede war, jahrhundertelang?
Ich war vor wenigen Tagen im VfL-Stadion und wenn das Steigerlied angestimmt wird, dann spüren Sie das. Und wenn Sie bereit sind, in so einer altehrwürdigen, traditionellen Organisation wie der Industrie- und Handelskammer alle alten Silos, Türme, Grenzen einzureißen, alle Funktionen abzuschaffen, dann werden Sie auch mit der Geschichte konfrontiert und vielleicht auch mit dem Blick in den Rückspiegel, mit dem verzweifelten Blick nach, früher war es doch auch schön.
Ja, ich stelle mir jetzt immer vor, als jemand, der nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, dass da neben diesen Fördertürmen, die die Eindrücke vom Ruhrgebiet auf Fotos ja prägen, dass da ja auch noch diese aufgelassenen Flächen sind, da wo früher Bergbau betrieben wurde. Fällt Ihnen das auch so ins Auge?
Das ist lustig. Ich sage Ihnen mal, was jedem von uns passiert, also von uns, die wir da wohnen, die wir da leben, wenn wir Besuch kriegen von Rheinländern, von Menschen aus Süddeutschland, von Menschen aus Norddeutschland, alle sagen den gleichen ersten Satz, wenn sie ankommen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so grün ist hier. Das hören wir von jedem.
Also, dann bin ich nicht der Einzige. Jetzt meine Frage nach den Projekten. Die Umgebung haben wir jetzt geklärt, also die ist mehr oder weniger unauffällig. Welche Projekte betreiben Sie? Was ist im Moment Ihr Lieblingsprojekt?
Also mein Lieblingsprojekt ist es tatsächlich, zu versuchen, das Thema Zukunft in die Unternehmen zu tragen, in die Köpfe der Menschen zu tragen und in die Institutionen zu tragen. Was heißt das? Zukunft heißt, dass wir vieles nicht mehr von staatlicher Seite steuern werden oder vorausplanen können. Was wir, glaube ich, machen müssen, wir alle, also alle Organisationen, alle Unternehmerinnen, alle Unternehmer, wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass die Menschen sich entfalten können und dass viele Ideen sich verwirklichen können, Freiräume schaffen. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe und das tun wir gerade.
Jetzt haben Sie ja, ich sag mal, das ehemalige Opel-Werksgelände, wenn ich richtig informiert bin. Das ist ein Standort, der ganz zentral gelegen ist, wenige Kilometer von der Stadtmitte entfernt. Und das Projekt heißt Mark 517. Was hat es damit auf sich?
Ja, das sind sozusagen die Koordinaten des Geländes. Mark 517, da war das frühere große Opel-Werk 1 mal mit 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Hochzeit dort, als das ein Produktionsstandort war. Das ist schon seit vielen Jahren Geschichte und in Bochum weiß das auch jeder. Aber was wir jetzt machen, wir entwickeln aus der Geschichte Zukunft. Auf diesem Gelände werden sich sehr hochwertige Dienstleister ansiedeln, Firmen aus dem Bereich IT, aus dem Bereich Datensicherheit. Vielleicht siedelt sich dort ein Max-Planck-Institut an, das nach Bochum kommt. Das heißt, auch da wissen wir schon heute, dass wir in wenigen Jahren, und mit wenigen Jahren meine ich in 2-3 Jahren, wieder mehr Arbeitsplätze geschaffen haben werden, als am Ende von Opel noch auf dem Gelände waren.
Können Sie da mal so eine Hausnummer nennen? In welchen Dimensionen bewegt sich das?
Also ich gehe davon aus, dass in 4 Jahren dort 5.000, 6.000 Menschen wieder arbeiten.
Und laufen Ihnen die Interessenten da die Bude ein oder müssen Sie sich sehr drum bemühen, dass da Interesse geweckt wird?
Nein, es ist im Moment nicht mehr so, dass wir in die Welt rufen müssen, wir haben da noch ein Gelände, sondern dass die Welt nach Bochum kommt und sagt, wir haben Interesse. Das ist aber übrigens im ganzen Ruhrgebiet, nicht nur in Bochum der Fall. Viele Investoren aus ganz Deutschland oder aus dem Ausland haben das Signal verstanden, da ist eine Bevölkerung, die den Wandel kennt und die den Wandel sich ein bisschen zu eigen gemacht hat als Marke. Da kommen also Menschen zu uns, die sagen, wir wollen Zukunft machen und hier haben wir das Gefühl, dass das in den Köpfen noch geht, weil die Menschen noch bereit sind, neu zu denken. Deshalb kommen die zu uns.
Warum glauben Sie denn, dass das Ruhrgebiet manchmal noch so ein schlechtes Image hat? Es steht fest, dass die Arbeitslosigkeit in Teilen des Ruhrgebiets noch höher ist als in strukturschwachen Gegenden Deutschlands. Ja. Wie reimt sich das zusammen?
Also zum einen gibt es so eine Denkmalromantik, die wir alle mit uns rumschleppen. Wir sehen die Fördertürme und wir assoziieren damit sofort ganz bestimmte Sachen. Wenn wir ein modernes Bürogebäude sehen, assoziieren wir damit erstmal nichts, weil es ja keine inhaltliche Aussage hat. Das heißt, was uns auffällt, sind die Fördertürme und wir denken an früher zurück. Und das ist auch in den Köpfen der Menschen, die im Ruhrgebiet leben. Die denken an früher zurück, sie denken an die großen Institutionen, ja, ThyssenKrupp, die RAG, also große Gesellschaften, die früher das Leben der Menschen, ja, man könnte fast sagen, spätestens ab der Schule bis zum letzten Tag begleitet haben und die für alles gesorgt haben. Die werden es nicht sein, die werden nicht die Zukunft des Ruhrgebietes sein, sondern es werden viele unterschiedliche kleinere Unternehmen sein. Und diese Umstellung, die findet gerade auch in den Köpfen statt. Deshalb, dafür sprechen übrigens auch die Zahlen, also die Arbeitslosenzahlen sinken kontinuierlich. Wir haben eine sehr erfreuliche Entwicklung in den letzten Jahren hinter uns im ganzen Ruhrgebiet. Da ist noch Luft nach oben, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
Man müsste sich eigentlich schon fragen, warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis innovative Unternehmen sich bei Ihnen ansiedeln? Sie haben ja nun dieses riesige Publikum, Sie haben die Infrastruktur für mehr als 5 Millionen Menschen, Sie haben die Verkehrswege. Tja, warum hat das so lange gedauert?
Ja, weil wir Menschen halt gerne in den Rückspiegel gucken. Und viele haben erstmal eine Zeit gebraucht, um sich von der Kohle zu verabschieden, um sich von diesen großen Versorgungsunternehmen zu verabschieden. Viele hingen zu lange am Thema Energie. Und es fällt den Menschen schwer, diesen Wechsel im Kopf hinzukriegen. Und das gilt auch für die Politik. Politikerinnen und Politiker sind auch Menschen. Das hat einfach eine Weile gedauert in Nordrhein-Westfalen und insbesondere im Ruhrgebiet, bis man konsequent den Blick nach vorne gerichtet hat. Heute würde ich aber für jede Stadt im Ruhrgebiet sagen, jetzt ist der Blick eindeutig nach vorne gerichtet.
Nun haben Sie ja diese gewaltige Hochschuldichte zum Beispiel. Wie wirkt sich das aus in Ihrem täglichen Betrieb?
Gutes Stichwort, und auch das ist ein Argument für viele neue Ansiedlungen.
270.000 Studenten,
genau,
ungefähr, vielen oder Dank. Mehr sogar, wollte ich
genau.
noch hinzufügen.
Vielen Dank, dass Sie das sagen. Allein in Bochum sind es zum Beispiel 7 Hochschulen und die riesengroße Ruhr-Uni. Diese vielen jungen Menschen, was bedeutet das für einen Standort? Da ist viel intelligentes Kapital, könnte man sagen. Das ist ein riesengroßer Umsatz an vielen jungen Menschen, die jedes Jahr neu ins Ruhrgebiet, in die Städte des Ruhrgebietes kommen. Und die das zumindest mal kennenlernen und dann erwägen können, vielleicht auch dort zu bleiben. Und wenn jetzt die guten Firmen dazukommen, die die entsprechenden Arbeitsplätze anbieten können, dann ist das natürlich eine starke Win-Win-Situation.
Glück auf 4.0 oder der Steiger geht, der Gründer kommt, hat das Handelsblatt vor kurzem über den Strukturwandel im Ruhrgebiet geschrieben. Mögen Sie solche Etiketten?
Also ich würde immer den ersten Teil weglassen. Ich mag den Steiger, aber ich würde ihn nicht in die Überschrift packen, sondern ich würde einfach nur sagen, der Gründer kommt. Dafür brauche ich den Steiger nicht. Der Steiger ist schon weg. Der Steiger ist ein wichtiges Kulturgut, einverstanden, aber den Steiger gibt es nicht mehr.
Aber Sie kämpfen doch sicherlich auch, das klingt jetzt wahnsinnig optimistisch, wenn ich Sie hier so erlebe, aber es gibt doch auch noch viele Schwierigkeiten, die kann man doch nicht so unter den Teppich kehren. Ich lese beispielsweise, dass ein Problem darin besteht, dass da noch so ein gewisses Kirchturmdenken vorherrsche. Können Sie das bestätigen?
Nein, nein. Ich sage das anders. Also es gibt die Metropole Ruhr, es gibt diese vielen Städte, in denen diese vielen Millionen Menschen leben, in denen so viel Kultur geballt stattfindet. In dieser Metropole haben sie so viele Möglichkeiten, wenn sie dort leben, so viel Auswahl. Und das erlebe ich alles als etwas sehr Positives. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, warum gibt es dann nicht einen Oberbürgermeister für die ganze Region? Warum gibt es nicht eine Industrie- und Handelskammer für die ganze Region? Und das halte ich für falsch. Bei aller Globalisierung und bei aller Internationalisierung brauchen die Menschen gerade als Ausgleich für die globale, für diese riesengroße Welt einen regionalen Bezug vor Ort. Und deshalb finde ich gar nicht schlecht, dass die Metropole Ruhr aus so vielen interessanten und unterschiedlichen Städten besteht.
Stichwort Internationalisierung. Sie betreiben ja auch nachhaltig ein ganz spezielles Projekt, das Qualifizierungszentrum Quatz, eine Werkstatt mit Mitarbeitern aus Dutzenden Nationen. Und sie will einen Neuanfang für Flüchtlinge bieten. Wie hat sich diese Idee entwickelt?
Als ich vor 3 Jahren zur Industrie- und Handelskammer gekommen bin, war die Flüchtlingskrise auf ihrem Höhepunkt. Und wir haben damals alle gesagt, die erste Aufgabe für uns ist, den Menschen, die zu uns gekommen sind, so schnell wie möglich ein Dach über dem Kopf zu besorgen. Aber wir haben auch alle gesagt, die große Aufgabe kommt danach. Und die große Aufgabe heißt, wir müssen diese Menschen jetzt in Deutschland, in unsere Gesellschaft integrieren. Und in Deutschland integrieren, das bedeutet, irgendwie in ein Ausbildungssystem zu integrieren und vor allem in unsere Arbeitswelt zu integrieren, weil man in Deutschland eben stattfindet, indem man in der Berufswelt stattfindet.
Und wie funktioniert das? Oder funktioniert es überhaupt?
Ja, wir sind ehrlich gesagt ziemlich stolz, weil es sehr gut funktioniert. Was wir machen ist, wir haben eine alte Ausbildungswerkstatt von Opel, die kurz davor war, ja, wie sagt man, abgebaut zu werden, weggeräumt zu werden, abgerissen zu werden. Die haben wir genutzt. Ich habe vereinfacht gesagt bei Opel angerufen und habe gesagt, hey, ihr braucht doch die Maschinen nicht mehr, die da stehen. Da sind ganz viele simulierte gewerbliche Arbeitsplätze. Wenn Sie da in die Halle reinkommen, dann sehen Sie auf einen Schlag 100 Arbeitsplätze. Alle ausgestattet. Und ich habe gesagt, könnt ihr das nicht einfach alles stehen lassen, was da an CNC-Maschinen, was auch immer, was da ist. Wir würden es gerne nutzen. Und Opel hat sehr schnell gesagt, für so einen tollen Zweck, natürlich macht das. Und jetzt werden dort im 6-Monats-Rhythmus mehrere hundert Menschen, Zugewanderte, Flüchtlinge und andere, qualifiziert. Wir versuchen, so ein Kompetenzfeststellungsverfahren zu machen. Viele Menschen bringen ja sehr unterschiedliche Dinge mit in ihrem Rucksack. Manche waren zu Hause Elektriker oder Friseur oder Maler oder haben Fähigkeiten, von denen sie selbst noch nicht wissen. Also in dieser Qualifizierungswerkstatt kann man ganz viel ausprobieren und dann eben erste Kompetenzen erwerben. Und das Ziel ist es, die Menschen entweder in ein Ausbildungsverhältnis oder noch besser in ein Beschäftigungsverhältnis zu bringen. Und unsere Quoten sind sehr gut. Die Bundesagentur für Arbeit sagt, bestes Projekt in Deutschland.
Sagt Erik Weig, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet in Bochum. Schön, dass Sie bei uns waren.
Ich sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.